Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit habe ich noch einmal den Römerbrief gelesen und bin bei dieser Lektüre an den ersten drei Worten hängen geblieben. Dieser Halbvers, der heute Predigttext sein wird, er passt gut zu dem, was heute Thema dieses Gesamtgottesdienstes ist, wie wir uns als Schafe der Weide Jesu Christi gegenüber unserem Herrn und Heiland Jesus zu verhalten haben. Dieses Wort, dieser Halbvers, den ich mitgebracht habe, steht in Römer 1, Vers 1. Dort heißt es: Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses ganz kurze Wort aus seiner heiligen Schrift jetzt als Predigttext, von dem wir ausgehen wollen, überlegen wollen in der Predigt, was es heißt, Schaf deiner Weide zu sein, dein Nachfolger, dein Knecht, dein Diener zu sein. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns in dieser Predigt das noch einmal deutlich machst, was das bedeutet, wenn wir denn deine Knechte sind, wenn wir deine Schafe sind, welche Bedeutung das hat und was das für unser Leben meint und unseren Glauben. Und damit wir das verstehen können, Herr, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe in dieser Predigt. Wir wollen dich jetzt alle miteinander bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Paulus, ein Knecht Christi Jesu. Ich muss Ihnen zu diesem Begriff Knecht einiges erklären, hinführend, damit Sie gleich die Predigt verstehen können. Knecht ist ja nun kein besonderer Titel, mit dem Paulus sich hier vorstellt, und es ist ja nun keine Eigenbezeichnung. Gott, der durch Paulus die Bibel geschrieben hat, durch Petrus, durch Johannes, durch all die Schriftsteller der Bibel das geschrieben hat, Gott ist es, der diesen Titel zuerkennt, Knecht. Sprechen Sie mal mit einem Jugendlichen heute und sagen Sie dem, ja, ich bin ein Knecht. Das ist heute ein Schimpfwort. Dann sagen Sie, du Knecht. Aber das Wort Knecht, so negativ das auch für uns konnotiert sein mag, hier im griechischen Urtext geht das noch viel tiefer mit der negativen Besetzung. Hier steht im griechischen Urtext Doulos. Und Doulos ist mehr als ein Knecht, so wie wir das vielleicht kennen, so vor 100 Jahren, wo so ein Gutsbesitzer einen Knecht hatte. Hier steht Doulos und das meint Sklave. Und das ist auch bei den Texten im Alten Testament vorausgesetzt, dieses Abhängigkeitsverhältnis. Dieser Titel meint, ich bin vollständig abhängig. Ich habe einen Herrn. Das bringt hier Paulus zum Ausdruck. Jesus ist der Herr, er ist der Sklave. Und dieser Titel Knecht, Sklave ist in der Bibel ein Ehrentitel. Also in dieser Welt gibt es ja auch Ehrentitel. Und dann freuen wir uns, wenn wir die verliehen bekommen. Also wenn Sie zum Beispiel sich in einem Verein engagiert haben, werden Sie vielleicht irgendwann Ehrenvorsitzender oder Ehrenmitglied. Wenn Sie wissenschaftlich besondere Leistungen erbracht haben, dann kann es passieren, dass Ihnen ein Doktortitel Honoris Causa verliehen wird, halt nicht, dass Sie halt wirklich Ehrendoktor werden oder Sie können auch an einer Universität Ehrensenator werden. Das sind natürlich Titel, die schreibt man dann gerne auf die Visitenkarte. Aber dieser Titel, Knecht, Sklave, das ist ein Titel, den tragen die Männer Gottes, die Diener Gottes. Und es sind nur ganz, ganz, ganz besondere Männer, von denen das in der Bibel gesagt wird. Mose, Kaleb, Josua, Samuel, David, Jesaja oder im Neuen Testament Paulus, Petrus, Jakobus oder der Herrenbruder Judas. Es ist ein Ehrentitel einer ganz besonderen Art, aber ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Und dem wollen wir nachgehen, dieser Bedeutung dieses seltsamen Ehrentitels. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, die Bedeutung eines seltsamen Ehrentitels. Ich habe uns 5 Punkte mitgebracht. Erstens, ein Knecht, ein Sklave ist erkauft. Zweitens, ein Knecht, ein Sklave ist Eigentum. Drittens, ein Knecht, ein Sklave hat nur einen Herrn. Viertens, ein Knecht, ein Sklave ist gehorsam. Und fünftens, ein Knecht, ein Sklave tut nichts zu seiner eigenen Ehre. Die Bedeutung dieses seltsamen biblischen Ehrentitels. Das erste, ein Knecht, ein Sklave ist erkauft. Gott sei Dank kennen wir das in unserem Kulturkreis nicht mehr. Sklavenmärkte, sowas gab es im Mittelalter, in der Antike, dass Menschen keine Rechte hatten und dass man sie verkaufen konnte, so wie wir heute ein Auto kaufen und verkaufen. Grausame, furchtbare Zustände. Aber das ist der Hintergrund des Verständnisses, das Paulus hier gebraucht, dass eben ein Sklave, ein Knecht erkauft ist. Und die Bibel legt an vielen Stellen immer wieder Wert darauf, dass es tatsächlich zu einem Kauf gekommen ist. 1. Korinther 7 heißt es, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Die Bibel setzt voraus, dass wir, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern Kinder Gottes sind, dass er uns rausgekauft hat aus aller Gewalt des Teufels. So schreibt etwa der 1. Petrusbrief, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Das ist ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken im ersten Punkt, über unser Erkauftsein. Und das ist nicht so wie heute ein vermögender Mann sagt vielleicht, na, ich kaufe mir ein Auto und lege dann, was weiß ich, meinen Scheck über 50.000 Euro auf die Theke des Autoverkäufers. Der Kauf von uns, der uns zu seinen Knechten, zu seinen Sklaven, zu seinen Dienern macht, hat ihn, den lebendigen Gott, alles gekostet. Er ist dafür selber zum Knecht geworden. Das Erkaufen von uns hat Jesus selber zum Knecht werden lassen. Philipper 2 lesen wir. Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, der Gott ist, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, Sklavengestalt an. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tode am Kreuz. Das ist ganz wichtig, dass wenn wir über diesen Punkt nachdenken und die nächsten vier Punkte dann auch sehen, dass wir das als erstes und wichtigstes hören. Wir sind erkauft mit einem extrem hohen Preis. Gott hat sich selber in seinem Sohn dahingegeben. Er hat sein Blut vergossen. Er ist für uns gestorben auf Golgatha, damit wir Schafe seiner Weide sein können, im Duktus des Sonntages zu bleiben oder eben im Duktus der Predigt, dass wir seine Knechte und Sklave sein können. Das wird in der Bibel immer wieder betont, das ist ganz wichtig. Ich habe letzten Sonntag über die gewaltigen Texte im Jesaja-Buch gesprochen. Mit die gewaltigsten Texte sind dort die vier Gottesknechtslieder, wo eben im Alten Testament schon genau das Wirken und das Erlösungswerk Jesu beschrieben wird. Und in der Bibel wird immer wieder darauf rekurriert im Neuen Testament. Können Sie nachlesen in Matthäus 12, wo das erste Gottesknechtslied zitiert wird, wo nochmal ganz deutlich gezeigt wird, er ist der Knecht Gottes, damit ihr seine Kinder werden könnt. Oder wenn Sie diese wunderbare Geschichte kennen vom Kämmerer aus dem Morgenland, wo der Philippus da gehalten wird von Gott, sich zu dem Wagen des Kämmerers zu halten. Und er liest eben in Jesaja 53, liest dieses vierte Gottesknechtslied. Und er versteht überhaupt gar nicht, worum es da geht. Und dann bittet er ja Philippus aufzusteigen auf den Wagen. Dann kommt ein ganz, 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 ganz toller und wichtiger Satz in der Bibel. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist der Beginn der Evangeliumsverkündigung, dass wir verstehen, immer und überall, dass Gott selber in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und dass er uns losgekauft hat, dass wir erkauft sind. Und wir waren kein Schnäppchen. Es hat den lebendigen Gott alles gekostet, damit wir sein Eigentum werden konnten. Das ist so ein gewisses Paradoxon halt. Es ist tatsächlich so, er ist ja unser Schöpfer und er hat ja alles gemacht und wir sind natürlich sein Eigentum. Aber indem er uns als Gegenüber geschaffen hat, haben wir die freie Entscheidung, auch aus diesem Eigentumsverhältnis herauszutreten. Wir bleiben natürlich alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, Eigentum des lebendigen Gottes. Aber irgendwann sagt Gott sich von denen auch los und dann werden sie in der Verdammnis enden. Aber die, die nicht in der Verdammnis bleiben, die ein Ja zu Jesus kommen, die sind erkauft aus der Macht des Widersachers und gehören ihm. Das ist das Wunderbare. Und das ist das Erste, was wir uns merken wollen. Ein Knecht, ein Sklave ist erkauft. Das ist der Hintergrund dieses Bildes. Und auch wir, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir erkauft mit einem immens hohen Preis, nämlich mit dem Preis des Vergießens seines Blutes, mit der Gabe seines Lebens. Aber durch diesen Kauf, und das ist nun mal das, was Grundlage eines Kaufes ist, werden wir Eigentum. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt dieser Predigt. Ein Knecht, ein Sklave ist Eigentum. Auch das wieder ist ein Bild, was wir Gott sei es gedankt heute, zumindest in der westlichen Welt, so nicht mehr kennen, dass ein Mensch einem anderen Mensch gehören kann. Aber das war früher so. Wenn im Römischen Reich jemand am Sklavenmarkt gegen Geld einen anderen Sklaven, einen Sklaven erwarb, dann war das sein Eigentum. Damit konnte er im Prinzip machen, was er wollte. Es war eine Sache. Die Menschen hatten damals auch keine Namen, sondern die bekamen Nummern. Die waren komplett entmenschlich, die hatten keine Rechte. Das passiert beim Kauf. Nun hat uns Gott gekauft und wir sind seine Knechte, seine Sklaven geworden, sein Eigentum. Und da gibt es Menschen, die sagen, ja, sowas will ich überhaupt gar nicht, ich bin doch Herr meines Lebens, die wehren sich. Diese Menschen, die das so kritisch sehen, die lade ich mal ein. Ich sage, denk mal darüber nach, was es heißt, Eigentum dieses Gottes zu sein, der sein Leben für mich gegeben hat, um mich zu erwerben. Ich habe das letzten Sonntag schon mal gesagt, dieses Wort Jesaja 43, sage nicht nur ich, sondern viele Evangelisten bei Evangelisationen, wenn Menschen ihr Leben dem Heiland übergeben, ihnen so zu für ihren Glaubensweg. Jesaja 43, Vers 1 heißt es, so spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ein gigantisches Wort, halt dieses fürchte dich nicht, dieses erlöst sein, dieses beim Namen gerufen sein, aber damit schließt dieses Wort ja, du bist mein. Und das macht dann deutlich für diese Neubekehrten, jetzt hat ein Eigentumswechsel stattgefunden. Du hast dem Teufel der Welt gehört, jetzt gehörst du dem lebendigen Gott. Du warst unter der Macht des Bösen, des Schlechten, des Zerstörerischen, jetzt bist du unter der Macht der Liebe. Das ist etwas ganz Großartiges, dieser Besitzerwechsel. Und für mich ist das ein großer Trost, wenn ich das wissen darf. Ich bin Eigentum. Ich gehöre jemand anderem, meinem geliebten Gott. Ich muss keine Sorge um mein Dasein mehr haben. Um mein Leben, mein Körper, meine Gesundheit, meine Familie, meine Arbeitsstelle, mein Geld, mein Haus. Gehört mir ja nicht. Ich bin Eigentum. Eigentum des lebendigen Gottes. Und der sorgt sich um mich. Das ist das ganz Wunderbare. Der sagt zu mir, all deine Sorge werf auf mich. Denn ich sorge mich um dich. Der sagt zu mir, komm zu mir hin, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dich erquicken. Und das möchte ich dir jetzt zusprechen, der du diese Predigt hörst. Und der du Schaf der Weide Jesu Christi bist. Der du ihm gehörst, sein Eigentum bist, sein Knecht, sein Sklave. Gott sagt dir in deiner Not, in deiner Schwierigkeit jetzt geradezu. Ich bin für dich da, weil du mein Eigen bist. Habe ich mir auch all deine Probleme, Nöte und Sorgen zu eigen gemacht. Wirf sie auf mich, ich sorge mich um dich. Komm zu mir, wenn du mühselig, traurig und beladen bist, ich werde dich erquicken. Das ist das Wunderbare, das ist auch Grundlage des Glaubens, dass man das tief erkennt, dass wir Eigentum sind, nicht meine eigene Idee. Unsere Glaubensväter, die uns vorangegangen sind, haben das bezeugt. Im Heidelberger Katechismus, erste Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und da geht es dann mit dem ersten Satz los, dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Genau das macht es aus, Eigentum zu sein. Halleluja, das ist so wunderbar, dass wir Eigentum sind. Ich erkläre das immer wieder, ich habe das auch im Gottesdienst schon getan, aber mir fällt kein besseres Beispiel ein, um das zu bedeuten, was es heißt, Eigentümer von etwas zu sein oder das Eigentumsrecht abgegeben zu haben, dass jemand anders Eigentümer ist. Jetzt hier in der St. Martini-Gemeinde lebe ich in meinem eigenen Haus. Das Pfarrhaus, das wir haben, wird für die Leithausarbeit genutzt, das ist wunderbar, das ist was Tolles. Wir haben kein Pfarrhaus, also habe ich ein eigenes Haus. Ich bin dafür selber verantwortlich. ist die Dachrinne kaputt, geht die Heizung kaputt, all diese Dinge, da bin ich fällig, ich muss mir alles kümmern, muss alles bezahlen. Früher, in meiner ersten Fahrstelle, habe ich im Pfarrhaus gewohnt. Tolles Haus gewesen. Und wenn da irgendwas kaputt gewesen ist, ja, da habe ich den Kirchmeister angerufen. Ich sage, die Dachrinne ist kaputt, die Heizung ist kaputt. Und ein anderer hat bezahlt. Ich war ja nicht der Eigentümer. Und dieses einfache Bild mag nochmal deutlich machen, was es heißt, Eigentum von Gott zu sein. All die Probleme, all die Schwierungen, ich sage das mal im Bild, alle Rechnungen, die da kommen, die kann ich abgeben an den lebendigen Gott. Das ist solch ein Trost. Halleluja. Ich gehöre nicht mir selber, ein anderer ist mein Eigentümer. Und dieser Eigentümer, wenn wir jetzt noch zum ersten Punkt zurückgekommen, hat sein Leben für mich gelassen. So viel hat er für mich bezahlt, mit seinem eigenen Blut, mit seinem eigenen Leben. Halleluja, wer will denn da nicht Eigentum sein? Das ist etwas Großartiges, das ist etwas Wunderbares, wenn man als Knecht Jesu Christi, als Sklave Jesu Christi Eigentum ist. Was für ein Trost! Aber noch mehr als dieser Trost ist es natürlich auch Anspruch, das wollen wir nicht verhehlen. Wenn ich Eigentum bin, dann lebe ich nicht mehr, wie ich das möchte, sondern wie mein Herr und Heiland Jesus Christus das sagt. Er hat einen Anspruch auf mein Eigentum. Also das, was ich besitze, mein Haus, mein Auto, meine Bücher, da hat der Herr einen Anspruch drauf. Auf meine Zeit, meine Zunge, alles. Alles steht in seiner Verfügungsgewalt. Das ist das, was der Knecht Josua zum Ausdruck bringt. In Josua 24, also am Landtag in Sichem, diese gewaltige Rede hält. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Warum? Weil er Knecht Jesu Christi, weil er Knecht Gottes, Sklave des Lebendigen ist. Nichts anderes halt, weil er Eigentum ist. Ja, es ist Anspruch, es ist aber vor allen Dingen auch Trost, Eigentum des Lebendigen zu sein. Und wenn man diesen Anspruch hört, den Gott an einen stellt, dann wird auch klar, und damit kommen wir zum dritten Punkt, dass wir nur einen Herrn haben. Wenn wir sein Eigentum sind, dann gibt es auch nur einen Herrn. Das ist der dritte Punkt. Ein Knecht, ein Sklave hat nur einen Herrn. Davon spricht die Bibel ganz klar, etwa Lukas 16. Kein Knecht, so lehrt es die Heilige Schrift, kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen oder den anderen lieben. Oder wird an dem einen hängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das ist banal, aber doch für die Nachfolge, für das Schafsein der Herde Jesu Christi, der Sklave Jesu Christi sein, entscheidend. Wir haben nur einen Herrn. Und es ist Gott so wichtig, dass er alleine der Herr ist, dass er das im allerersten Gebot festlegt. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich habe die alleinige Verfügungsmacht über dich. Und du hast dich in deinem Leben, in deinem Streben, in deinem Denken, in deinem Reden nur nach meinem Wort, nach der Bibel auszurichten. Das ist wie, wenn wir ganz banal im ganz normalen Geschäftsleben ein Auto kaufen. Wenn Sie einen Gebrauchtwagen von jemandem erwerben, so war der vorher Eigentümer. Aber in dem Moment, wo Sie bezahlt haben, geht dann das Eigentum, der Besitz auf Sie über. Das wird dann auch dokumentiert im Fahrzeugschein, im Fahrzeugbrief. Da stand dann früher der Name des vorherigen Besitzers drin. Und da steht jetzt der Name des jetzigen Besitzers drin. Und alle Menschen, die nicht erlöst sind von Jesus Christus, sie stehen unter dem Besitz des Teufels. Wird das einmal gesagt, der Mensch ist ein Reittier, wird entweder vom Teufel besessen, vom Teufel geritten oder eben von Jesus Christus. Um es 500 Jahre später etwas moderner zu sagen, in deinem Lebensbrief, in deinem Fahrzeugbrief des Lebens. Da steht entweder der Name des Teufels, dem gehörst du, oder der Name des lebendigen Gottes, Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus mit seinem teuren Blut für unsere Sünden bezahlt hat, dann steht sein Name in unserem Lebensbrief drin. Dann sind wir Schafe seiner Weide, dann sind wir seine Kinder, seine Knechte und Sklave. Das ist ganz wichtig. Aber das heißt eben auch, dass wir nur noch ihm gehorsam sind, dass wir nur noch ihn allein als Herrn anerkennen, der uns allein etwas zu sagen hat. So wie beim Kauf eines Autos. Wenn das Auto von mir erworben worden ist, dann kriege ich die Schlüssel, den Fahrzeugbrief, den Fahrzeugschein und dann hat der alte Besitzer keine Rechte mehr daran. Der kann ja nicht sagen, na, ich will vielleicht nächsten Sonntag noch mal irgendwie um die Ecke fahren. Geht nicht, müsste immer meine Erlaubnis bitten. Er hat kein Recht mehr daran. Aber das ist uns manchmal nicht klar. Wir sind manchmal geneigt in dieser Welt, und nicht nur wir, sondern zu allen Zeiten der Kirchengeschichte ist das so gewesen, dass wir das vergessen, dass wir nur einen Herrn haben. Dann fangen wir an, noch auf andere Herren, andere Stimmen dieser Welt zu hören. Ich erinnere an das erste Wort, was ich eben zitiert habe beim ersten Punkt. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht wieder Menschenknechte. Aber ganz schnell hören wir auf die Stimmen dieser Welt und werden zu Knechten von Menschen. Es gibt nur einen Herrn. Und wehe denen, die in ihrer Nachfolge hören auf andere Stimmen und gehorsam sind anderen Ideologien, Philosophien oder vielleicht auch Theologien als allein dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Ich möchte ein Beispiel aus der deutschen Geschichte zitieren, das Sie alle kennen. 1933 sind die verbrecherischen Nationalsozialisten an die Regierung gekommen. Und dann wurde nach und nach alles gleichgeschaltet. Und irgendwann war es letztlich auch dem Letzten klar, was hier passiert. Und über ein Jahr nach der Machtergreifung haben sich in Barmen bei Wuppertal gläubige Brüder und Schwestern getroffen und haben geschaut, was denn die gläubige Kirche machen kann, weil auf einmal wurde gefordert, alle Jugendarbeit unter die HJ zu stellen. Es wurde gefordert, dass alle Beamten, alle Soldaten den Eid auf den Führer Adolf Hitler ablegen müssen. Haben alle erkannt, das ist teuflisch, es gibt nur einen Herrn, er kann nicht unser Herr sein. Und da haben die Brüder damals in Barmen die berühmte Barmer theologische Erklärung verfasst. 6 kurze Artikel, die Gott sei Dank heute von allen Landeskirchen anerkannt werden als schriftgemäße Bezeugung des Evangeliums. Denn in manchen Landeskirchen ist es sogar, dass die Pfarrer, die Pastoren darauf ordiniert wären, dass man sagt, jawohl, daran müsst ihr euch in eurem Dienst halten. Leider ist das häufig nur am Papier. Man hält sich leider nicht mehr an Barmen und damit an die Bibel. Aber ich möchte Ihnen kurz die erste These aus dieser Barmer theologischen Erklärung noch einmal vorlesen, um deutlich zu machen, was es heißt. Wir haben nur einen Herrn. Da heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Ein gigantisch starkes Wort, das vor allen Dingen durch die Feder Karl Barth hier geschrieben worden ist. Darauf kommt es an, dass wir uns als Sklaven Jesu Christi, als seine Knechte, als seine Nachfolger daran immer wieder erinnern. Wir haben nur einen Herrn. Und wenn dann andere Größen in unserem Umfeld zu Herren werden wollen und uns erklären wollen, was denn auch vermeintlich göttliche Wahrheiten seien und dass über die Bibel die Heilige Schrift hinauskommt, dann müssen wir immer und immer ein klares Nein sprechen. Nach den furchtbaren Erfahrungen des Dritten Reiches war das über viele Jahrzehnte in Gesellschaft und auch Kirche klar. Aber so langsam ändern sich viele Dinge in unserem Denken. Die Bibel spielt immer weniger eine Rolle und in unserer Gesellschaft und Politik werden Größen und Ideologien stark, die anderen Anspruch haben als das, was die Bibel uns lehrt. Und da müssen wir als Christen immer wieder das Nein finden, wenn so etwas passiert, wenn eben andere Herren neben die Autorität der Bibel treten wollen. Wir sind gerufen, treue Staatsbürger zu sein, und das wollen wir als Christen immer wieder tun. Die Bibel verpflichtet uns nach Römer 13 dazu. Aber wir sind eben auch gerufen, als Nachfolger Jesu Christi, als seine Sklavenknechten, ihm allein gehorsam zu sein. Und man muss Gott immer mehr gehorchen als allen Menschen oder allen anderen Ideologien, die da sind. Das ist ein drittes, was einen Sklaven, einen Knecht Jesu Christi ausmacht. Er hat nur einen Herrn. Und diesem einen Herrn ist er zum absoluten Gehorsam verpflichtet. So haben wir es eben auch noch in der Barmer theologischen Erklärung gehört, dem wir im Leben und im Sterben vertrauen und zu gehorchen haben. Und darum geht es im vierten Punkt. Ein Knecht, ein Sklave Jesu Christi ist gehorsam. Das macht einen Knecht, einen Sklaven aus. Von seiner Grundhaltung, wenn er das verstanden hat, wenn er dieses angenommen hat, dass er Knecht und Sklave ist und dass Gott der Herr ist, dass er dann diesem Gott gehorsam ist. Der junge Samuel durfte das erkennen bei seiner Berufung. Das ist ein wunderbares Wort, 1. Samuel 13. Rede, dein Knecht hört. Rede, dein Knecht hört. Wir haben es eben im Wochenspruch auch gehört. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus Christus, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Das macht ein Schaf der Herde Jesu aus, ein Schaf seiner Weide, dass es seiner Stimme folgt, nicht den Stimmen der anderen Herren dieser Welt. Wenn ich jemanden gehöre, dann gehorche ich ihm auch. Das ist ja so schön im Deutschen, wenn man das mal so phonetisch nachgeht, von der Wortbedeutung horchen, kann ja meinen gehorchen, also horchen, nicht nur vom akustischen Hören, sondern wirklich horchen. Aber hören meint auch gehören. Das gehört eng zusammen, gehören und gehorchen. Das ist phonetisch eng miteinander, aber es ist vom Inneren eben auch genau diese enge Verbindung, die dort besteht, zwischen gehören und gehorchen. Wenn jemand anderem gehört, dann ist er auch zum Gehorsam verpflichtet. Ganz banales Beispiel. Wenn Sie einen Fernseher gekauft haben, der gehört Ihnen, dann nehmen Sie Fernbedienung und dann muss dieses Gerät gehorchen, wenn Sie darauf rumtippen. Das gehört Ihnen, können Sie mitmachen, was Sie wollen. Wenn Sie keine Lust mehr darauf haben, können Sie den Fernseher auch nehmen, in die Ecke schmeißen, nicht mehr anstellen, können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Ihnen etwas gehört, dann hat das, was Ihnen gehört, einfach auch, haben Sie die Verfügungsgewalt darüber. Und es muss Ihnen letztlich gehorsam sein. Und das gilt für eine Sache, aber es gilt eben auch im Verhältnis zum lebendigen Gott. Wenn wir ihm gehören, wenn wir erkauft worden sind durch das Blut des Heilandes Jesus Christus, dann haben wir ihm zu gehorchen. Das ist aber ein Problem unserer Nachfolge. Wir sind aus der Finsternis rausgekauft. So heißt es Epheser 5,8. Ihr wart früher Finsternis, nun aber seid Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Wir leben so häufig nicht als Kinder des Lichts, sondern immer noch als Kinder der Finsternis. Wir sind nicht gehorsam. Das ist nicht nur ein Problem von mir, das ist auch das Problem von vielen von euch. Das ist ein Problem aller Nachfolger Jesu Christi gewesen bis zum heutigen Tag. Deshalb, wenn Menschen ganz besonders geneigt sind, in der Nachfolge Jesu Christi ganz intensiv zu leben, wenn sie sagen, ich verstehe mich wirklich als Sklave, als Diener, als Knecht Jesu, dann haben sie häufig die drei evangelischen Räte befolgt. Die drei evangelischen Räte sind Armut, Keuschheit, Gehorsam. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Das wurde beispielsweise in den Mönchs- oder Nonnengelübden abverlangt und wird es bis zum heutigen Tage abverlangt, dass wenn jemand in einer besonderen Nachfolgesituation leben möchte, in einem Kloster oder auch als Eremit, dass er eben der Armut, der Keuschheit und dem Gehorsam gelobt. Warum? Weil der Widersacher an diesen drei Feldern hauptsächlich angreift. Mit dem Geld, das ist die Hauptangriffsfläche, mit der Sexualität und mit unserem Eigensinn. Und darum geht es halt um diesen dritten Punktteil, um den Eigensinn. Wir wollen selber Herren unseres Lebens sein. Wir wollen entscheiden, wo es lang geht. Wir sind da wie die Weltmenschen. Wir entscheiden, was mit unserem Geld passiert. Wir entscheiden über unsere Sexualität. Wir entscheiden über unsere Zeit. Wir entscheiden über all die Dinge in unserem Leben. Und vergessen, es gibt jemand anderen. Wir sind dann häufig nicht gehorsam. Aber es ist so wichtig, dass wir als Knechte Jesu Christi, als Schafe seiner Weide gehorsam sind. Der Weltmensch, der opponiert sofort dagegen, das will ich mir nicht sagen lassen, ich bin mein eigener Herr. Und man vergisst wiederum, dass der mir da einen Befehl gibt, der mir eine Order gibt, eine Weisung, dass der es gut mit mir meint. Vor einiger Zeit erzählte mir jemand, er sei im Urlaub in den Alpen gewesen mit seiner Familie. Man sei dann auf einer Wanderung gewesen, da wurde es gegen Abend, dass sie festgestellt haben, wir haben uns ein Stück weit verlaufen. Sie hatten schon eine Menge Weg hinter sich, jetzt wussten sie nicht mehr weiter. Die hatten da irgendwie eine Wegabzweigung nicht richtig genommen, die wussten gar nicht, wo sie da waren. Und auf einmal haben sie dann einen Einheimischen getroffen, ja, und der hat ihnen dann gesagt, wo es lang geht. Meinen Sie, die sind da traurig drüber gewesen und haben gesagt, nein, wir wollen Ihren Hinweis nicht halt, wir sind unsere eigenen Herren, das nehmen wir nicht an. Die waren dankbar, dass da einer wusste, wo der Weg lang geht und sind natürlich genauso gegangen, wie der das gesagt hat. Und genauso ist es mit den wertvollen, wunderbaren und gnädigen Hinweisen, die Gott uns in seinen Geboten und den Hinweisen seiner Schrift gibt. Wenn wir denen folgen, dann wird final alles gut. Dann ist manches nicht immer einfach und nicht alles werden wir verstehen, aber es wird alles gut. Deshalb wollen wir gehorsam sein. Das macht einen Knecht aus. Ich habe euch als Hausaufgabe eine Sache draufgeschrieben, unten auf den Texten, 1. Samuel 23. Das ist so eine fantastische Geschichte des Gehorsams, wo man wirklich lernen kann von David. Er hat ja manches Mal daneben gelegen, aber manches Mal, da hat er auch richtig ins Schwarze durch die Gnade Gottes getroffen. Da ist er noch nicht König, er ist Befehlshaber einer Streifschar. Saul trachtet ihm am Leben halt, sie irren rum. Es ist eine furchtbare Situation, die Wichen wissen nicht ein noch aus. Jetzt kriegen sie Informationen in Keila, da greifen die Philister an, auch das noch. Und dann weiß David nicht, soll ich denen jetzt helfen? Eigentlich wäre das geboten halt, aber seine Männer sagen ihm, Mensch, das können wir nicht auch noch machen, wir sind selber hier im Kampf, wir sind selber verfolgt und steht das Wasser bis zum Hals, nicht das auch noch. Und was macht David dann? Er fragt den Herrn. Und der Herr sagt, hin, du musst Keila befreien, hin. Und die Männer sagen, nein, mach es nicht, David zieht es trotzdem durch. Und er fragt immer wieder den Herrn und er gibt klare Antwort. Mach das, mach das. Und als sie schließlich Keila befreit haben halt und da richtig die großen Feste feiern mit denen halt, da sagt Gott ihm, du musst jetzt hier weg. Die Männer denken sich, das sind hier die Befreier, die werden uns doch jetzt gut behandeln. Nein, wenn die kommen, werden die euch an Saul verraten, dann brechen sie wieder auf. Das sagt Gott ihm und David macht genau das, was Gott sagt. Der bewegt sich, der ist genau gehorsam. Der hört auch nicht auf den Rat seiner Männer, das, was jetzt vermeintlich vernünftig ist oder was zum Genuss gilt. Nein, er hört genau auf den Herrn. Das ist eine tolle Geschichte. 1. Samuel 23. Und das macht einen Sklaven, einen Diener Jesu Christi aus, dass er gehorsam ist. Dass er dem er gehört, der für ihn das Leben gegeben hat, dass er dem gehorcht. Und dazu möchte ich euch und ihnen Mut machen, wo immer sie eine klare Weisung von Gott bekommen, wo sie klar verstanden haben in der Predigt, in der Bibellese, in der Andacht. Hier spricht Gott genau in meine Situation hinein. Aber ob das so passt, gehorchen Sie ihm. Seien Sie gehorsam. Sei Knecht, sei Sklave Jesu Christi. Das ist ganz wichtig. Nicht, was du denkst oder was dir andere einstellen, sondern was Gott dir sagt. Und dein Leben wird letztlich gesegnet sein, wenn du als Schaf der Herde Jesu Christi gehorsam bist. Und ein fünfter und letzter Punkt, ein Knecht, ein Sklave tut nichts zu seiner eigenen Ehre. Auch das ist etwas ganz Wichtiges. Paulus schreibt hier den gewaltigen Römerbrief. Und was könnte man sagen, wow, was hat der theologisch drauf gehabt, was für ein Produkt. Also über das sich Augustin bekehrt hat, über das sich der große Luther bekehrt hat. Was hat das in der Kirchengeschichte für eine Bedeutung, der große Römerbrief halt nicht. Aber er ist es letztlich selber nicht, er ist nur, und das sagt er ganz deutlich, Sklave. Ich bin Sklave. Und das, was er getan hat, ist letztlich selber nichts gewesen. Alles, was er getan hat, ist alles durch Jesus Christus gewesen. Und das ist nicht missverstanden, sondern wirklich, der Römerbrief ist gigantisch. Und Paulus ist ein großer Theologe gewesen. Aber wenn Sie Paulus fragen würden, der würde genau das sagen, was in Lukas 17 steht. Ich bin nur ein unnützer Knecht gewesen. So bezeichnet er sich auch als Knecht, als Sklave. Lukas 17 heißt es, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Es ist ganz wichtig in unserer Nachfolge, dass wir als Knechte Jesu Christi, als Sklaven Jesu Christi, immer wieder das wissen, dass wir uns nichts einzubilden haben auf das, was vermeintliche Leistungen sind, die wir tun. Ich habe das schon das ein oder andere Mal auch gesagt, dass ich, wenn ich mit Menschen Kontakt habe, die ich nicht kenne, 4 Punkte abkläre. Erster Punkt ist immer erste Frage, bist du wiedergeboren? Ja, nein. Sagt er nein, muss ich nicht die nächsten 3 Fragen stellen, dann muss ich erstmal über Wiedergeburt mit ihm sprechen. Sagt er aber ja, kommt die zweite Frage. Wenn jemand sagt, ich bin wiedergeboren, frage ich ihn, und ist deine Aufgabe im Reich Jesu, im Reich Gottes klar, weil jeder Christ, der wiedergeboren ist, hat auch eine Aufgabe im Reich Gottes. Wenn er da auch sagt ja, komme ich zur dritten Frage. Wenn nein, muss man klar machen, hey, du musst eine Aufgabe ergreifen. Dritte Frage lautet dann, bist du brennend im Dienst, so wie wir es eben in Römer 12 gehabt haben. Bist du brennend in dem, was du machst? Es gibt ja Leute, die übernehmen eine Aufgabe, aber die wird zu mir, ja, Larifari gemacht, so wie was ich, wenn meine Frau mir sagt, nimm mal den Rasen oder so, da bin ich nicht mit großer Begeisterung dabei. Nein, bist du wirklich brennend im Dienst? Und wenn diese 3 Fragen alle mit ja beantwortet sind, jawohl, ich bin wiedergeboren, jawohl, mein Dienst im Reich Gottes ist klar. Ja, ich bin auch brennend. Jetzt kommt das vierte. Dann kommt meine Frage, ist dein Hochmut unter Kontrolle? Der Widersacher schießt Menschen auch bei allen 4 Fragen ab. Er lässt sie erst gar nicht zur Wiedergeburt kommen. Er lässt sie keine Arbeit im Reich Gottes aufnehmen, wenn sie wiedergeboren sind. Er lässt sie nicht brennend sein. Aber wenn das passiert, dass jemand wirklich wiedergeboren ist, dass er Dienst tut und brennend im Dienst tut, ist die Frage, ist dein Hochmut unter Kontrolle? Und das ist ganz wichtig für uns, die wir Knechte Jesu Christi sein wollen und sein dürfen. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, dass wir uns nichts einbilden auf das, was wir vermeintlich leisten. Hochmut ist etwas ganz Gefährliches im Verhältnis zu Gott, wenn wir anfangen zu denken, wir haben getan. Wir haben nie etwas getan. Wir sind immer nur unnütze Knechte. Er hat alles durch uns gewirkt, wenn etwas gut geworden ist. Das möchte ich auch bekennen und bezeugen. Ich sage nicht, dass ich der brennende Christ oder sonst irgendetwas bin, aber manchmal beschleicht mich auch Hochmut. Das kriegt in der Gemeinde kaum jemand mit, aber so ganz tief in einem drin, wenn man anfängt zu zählen, ob das nun Kollekten sind oder ob das Zuschaltungen sind im Internet, all diese Dinge, das kann einen ganz schnell dazu verführen, hochmütig zu werden, auf Erfolge, auf Leistungen zu schauen. Oder zu gucken, wie viele Stunden, wie viele Tage habe ich gefastet, wie viel habe ich gebetet halt. Ich denke, jeder, der von uns Knecht, Sklave Jesu Christi ist, kennt dieses, wo sich dann etwas hochdrückt, was eben Hochmut ist, wo wir uns etwas einbilden auf Eigenes. Vor einiger Zeit hat mir der liebe Bruder Schäffbruch eine E-Mail geschrieben und hat mir darin gesagt, dass ihm vor Jahren das sehr geholfen hätte, dass ihm der Bruder Laubach in einer Andacht verboten habe, über Zephania 3,11 ging es da, irgendwelche Zahlen zu nennen oder darüber nachzudenken. Das war mir in einem Moment, wo ich gerade dabei war, über Zahlen nachzudenken, sehr hilfreich. Wir müssen unseren Hochmut unter Kontrolle haben, wir tun nämlich nichts zu unserer eigenen Ehre. Und wenn etwas Gutes in unserem Dienst, wenn etwas Gutes in unserem Sklaven, in unserem Knechtswerk, es ist immer nur Jesus Christus, ihm alle Ehre, allen Lob und Preis. Wenn etwas gelingt in unserem Leben, wenn wir denn Frucht sehen dürfen, das wollen wir nie vergessen als Knechte Jesu Christi, wollen wir immer in die Demut gehen und bezeugen und bekennen vor der Welt, aber vor allen Dingen auch vor unserem eigenen Herzen. Wir sind nur unnütze Knechte. Er allein ist es gewesen. Ein seltsamer Ehrentitel und die Bedeutung dieses seltsamen Ehrentitels, dass ein Knecht erkauft, dass er Eigentum ist, dass er nur einen Herrn hat, dass er gehorsam ist, und dass er nichts zu seiner eigenen Ehre tut. Und ich wünsche und ich bete, dass durch die Gnade Jesu Christi diese Predigt über das Knechtsein, das Sklavesein Christi Jesu dir hilft. In deiner Nachfolge, in deinem Schafsein der Herde Jesu Christi und in deinem Knechtsein für unseren Herrn und Heiland. Das möge der Herr aus lauter Gnade schenken. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.